SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Bei der Frankfurter Paulskirche ist offenbar kein Superlativ zu groß. Sie war die Wiege der deutschen Demokratie in den Augen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Ein herausragender Ort der deutschen Demokratiegeschichte. Das erklärte kürzlich der Bundespräsident. Hier sei der Geist der Freiheit erwacht, der sich nicht länger unterdrücken ließ. Keine Frage, was hier am 18. Mai 1848 passierte. Das war historisch. Die Nationalversammlung trat erstmals zusammen. Das erste gesamtdeutsche Parlament. Aber Frauen durften nicht wählen und konnten die Geschehnisse nur von der Damengalerie aus verfolgen. Und auch längst nicht alle Männer waren in der Paulskirche zugegen. Die Zusammensetzung der Abgeordneten spiegelte nicht die gesellschaftliche Realität. Wie demokratisch war das Ganze also wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Gatzka. Sie ist Historikerin an der Uni Freiburg und erforscht die Geschichte der Massendemokratie. Guten Morgen, Frau Gatzka.
Guten Morgen, ich grüße Sie aus Freiburg.
Ja, Frau Gatzka, war die Paulskirchenversammlung doch ein bisschen anders, als wir es heute gemeinhin darstellen, doch konservativer und weniger demokratisch?
Ja, also es hat Sinn, sich einmal nüchtern anzusehen, wer sich da versammelte in Frankfurt. Und es waren durchweg männliche Abgeordnete aus vielen verschiedenen deutschen Staaten, aus Österreich, aus Preußen, aus dem sogenannten dritten Deutschland, also den kleinen und Mittelstaaten, etwa Württemberg, Baden, Sachsen oder auch Stadtstaaten wie Hamburg. Und angesichts der in Deutschland von der Nationalbewegung verhassten Kleinstaaterei war die Nationalversammlung ein Symbol der versammelten Nation, der erstmals versammelten Nation. Das durchaus. Aber wenn man sich die politische Zusammensetzung ansieht, dann muss man ganz nüchtern festhalten, dass ein Drittel der Abgeordneten konservativ war, also die politische Rechte ausmachte damals. Ein Drittel saß in der Mitte, war liberal und ein Drittel nannte sich Demokraten oder Radikale. Und nur dieses Drittel auf der politischen Linken wollte die Republik, wollte die Mitbestimmung des sogenannten Volkes.
Ja, dagegen die Zitate, die ich gerade genannt hatte, klingen fast so, als gäbe es einen geraden demokratischen Weg von 1848 bis heute, obwohl wir alle wissen, Demokratie ist in der deutschen Geschichte eher eine Ausnahmeerscheinung. Wie viel projizieren wir aus der Gegenwart auch in die Geschichte, wenn man sagt, hier ist der Geist der Freiheit erwacht, der sich nicht mehr unterdrücken lässt?
Ja, sehr viel. Also dieser Ausspruch, würde ich sagen, stimmt so nicht. Der Geist der Freiheit erwacht nicht im Paulskirchenparlament. Der erwachte in den Monaten zuvor auf den Straßen der deutschen Staaten, auch in einigen Wirtshäusern, wo sich einige, auch nicht alle, Männer und auch einige Frauen der Städte und Gemeinden versammelten und Volkssouveränität beanspruchten, artikulierten. Das heißt, die hatten irgendeine Idee von Selbstregierung, anstatt der Regierung durch Fürsten und deren Beamten. Das gab es, aber das beginnt quasi nicht im Paulskirchenparlament, sondern vorher. Und das ist nur schwer zu erinnern, weil das sehr dezentral und kleinteilig gewissermaßen vor sich ging. Das sind lokale Geschichten, lokale Erinnerungen. Und was der Bundespräsident und viele liberale Abgeordnete und andere Abgeordnete im Bundestag heute machen, ist natürlich an ihre Institution erinnern. Ja, und dafür steht die Paulskirche natürlich, für das erste gesamtdeutsche Parlament. Aber das ist nicht nur Demokratiegeschichte, die fand auch woanders statt, auf der Straße.
Es ist schwer, das zu erinnern, sagen Sie. Vielleicht liegt es ja auch daran, also an einem Bedürfnis, die wenigen positiven Wegmarken in der deutschen Geschichte herauszustellen. Also die demokratischen Traditionen vielleicht sogar größer zu machen, als sie es waren.
Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist auch richtig, diese demokratischen Traditionen zu betonen, weil wir eine gewisse Zeit in der Erinnerungskultur in Deutschland schon einen Fokus hatten auf die Diktaturen, auf die Verbrechen, auf die schlimmen Aspekte der deutschen Geschichte. Es ist schon richtig, nach den demokratischen Traditionen auch zu suchen, aber die politische Elite muss dabei aufpassen, nicht nur das zu suchen, was ihr ähnlich ist, sondern auch die Orte und Praktiken und Akteure sich anzusehen, die nicht liberal waren, die nicht respektabel waren, die nicht gebildet waren. Und das waren die im 19. Jahrhundert häufiger Demokratie forderten.
Wie bringen Sie das damit zusammen, dass man gerade darüber sehr heftig diskutiert hat, wenn man im Auswärtigen Amt das sogenannte Bismarck-Zimmer umbenennt in den Saal der deutschen Einheit? Also wie stark ist das Bewusstsein für das demokratische Erbe von 1848 wirklich?
Naja, es ist da, eben mit Bezug auf die Institutionen, aber es ist nicht so da mit Bezug auf die wirklich revolutionären Ereignisse der Leute, die namenlos geblieben sind, die vielleicht auch gestorben sind während der Märzereignisse. Da gibt es beispielsweise in Berlin den Friedhof der Märzgefallenen, wo man an einige dieser Gestorbenen erinnert, die Grabsteine haben und Namen haben. Das sind aber keine Namen, nach denen irgendwelche Säle oder Konferenzzimmer in wichtigen Institutionen der Bundesrepublik benannt werden.
Ist denn die Paulskirche der richtige Ort für dieses demokratiehistorische Gedenken? Ist ja geplant als großer Erinnerungsort in Deutschland.
Ja, sicherlich für die Versammlung der Nation und eben für die Tradition des respektablen Parlamentarismus, der Abgeordneten, des Liberalismus auch. Aber insofern ist es ein wichtiger Erinnerungsort der Nation. Aber Nation und Demokratie fallen nicht unbedingt zusammen. Demokratie ist eine Praxis, die auf die Selbstregierung des Volkes verweist. Und da würde ich sagen, man müsste eigentlich eine Barrikade neben die Paulskirche stellen, um eben auch diese Facette des Revolutionären oder der Demokratie zu erinnern. Und Revolution findet eben nicht im Parlament statt. Das Parlament steht für Reform, sondern auf der Straße.
Kann man denn überhaupt von einer Revolution von 1848 sprechen oder zeigt sich hier eine andere Konstante in der deutschen Geschichte, also der Hang zu Ruhe und Ordnung, zu Reform statt Revolution?
Ja, beides. In der Forschung war es lange umstritten, ob man das Revolution nennen kann, weil sie als gescheitert galt. Nun muss man sagen, dass die an vielen europäischen Orten scheitert. Aber ich würde sagen, die Doppelung, die Ambivalenz in der deutschen Geschichte macht 1848, 49 ganz schön deutlich, eben die revolutionären Versuche und Aufbrüche, die Einhegung dieses revolutionären Impulses im Parlament, Einhegung, weil es eben auch eine Beruhigung sein sollte, ein Überführen dieses revolutionären Umbruchmoments, der unkontrollierbar schien, in die Hände respektabler Männer, die dann besonnen Politik machen sollten und eben keine Republik, sondern eine konstitutionelle Monarchie daraus machen wollten. Insofern steht es für beides und natürlich dann auch für das Scheitern im Sinne von militärischer Macht, die dann letztlich die Abgeordneten auch auseinanderjagt. Also insofern ist es als ambivalenter Erinnerungsort schon ganz gut geeignet, die vielen Facetten der deutschen Geschichte und die Konflikte deutlich zu machen.
Genau, vielleicht können wir ja zum Ende unseres Gesprächs auch etwas versöhnlicher darauf schauen. Denn ja, wie gesagt, 1848 wurde hier der Versuch unternommen, Deutschland im Namen der liberalen Demokratie zu einen. Der Versuch ist gescheitert. Die Monarchie saß anschließend fester im Sattel denn je. Und lange wurde ja an diese Anfänge der Demokratiebewegung nur im Zeichen des Scheiterns gedacht. Heute erleben wir eine erinnerungspolitische Wende. Die hellen Kräfte, könnte man sagen, werden gefeiert. Das kann man ja auch positiv sehen.
Ja, wobei hell und dunkel, das ist mir immer so ein bisschen zu einfach in der Geschichte. Ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, im Rahmen einer demokratiegeschichtlichen Erinnerung, dass es in Deutschland immer unterschiedliche politische Ansichten gegeben hat und unterschiedliche politische Kräfte, die miteinander in Konflikt standen. Und das war 1848, 49 auch der Fall. Und zwar nicht nur zwischen Fürsten und Militär auf der einen und Volk auf der anderen Seite, sondern auch das sogenannte Volk selber war in sich gespalten. Nicht alle wollten die Republik. Manche wollten ein bisschen Reform, manche wollten allgemeines Wahlrecht, andere wollten das stärker einschränken. Es gibt immer verschiedene Politikkonzepte, die dahinterstehen. Manche wollen Politik in den Händen weniger gebildeter oder wohlhabender Menschen sehen. Andere wollten Politik in die Hände der Massen, der sogenannten Massen legen. Das ist, finde ich, wichtig, dass Deutschland keine Einheit war, die irgendwie, wo sich alle einig waren und sich nicht stritten, sondern dass das eine ungeheuer pluralistische Gesellschaft war schon immer.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.